guten Abend miteinander. Lassen Sie mich zu Anfang einen Bibelvers lesen aus dem Alten Testament. Aus dem ersten Buch Chroniker möchte ich lesen, aus Kapitel 12, den Vers 33. 1. Chronik 12, Vers 33. Ich nehme an, dass selbst pietistische Bibelkenner unter Ihnen diesen Vers nicht so einfach auswendig sagen können. Aber auch im ersten Buch Chroniker gibt es manchmal sehr interessante Verse. Dort heißt es: Es waren damals von den Söhnen des Isaschar solche, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun sollte. Ich darf nochmal wiederholen. Es waren damals Söhne des Isaschar, die die Zeiten zu beurteilen verstanden und wussten, was Israel tun sollte. Dieser Vers steht etwas unvermittelt zwischen mehreren Kapiteln, die in Israel in einer besonderen Situation spielen. Es ist nämlich der Übergang zwischen der Herrschaft des Königs Saul und der Herrschaft des Königs David. Es ist in Israel eine Zeit des Überganges und der Orientierungslosigkeit. Keine einfache Zeit. Eine Zeit der Frage, was bringt die Zukunft? Und in diese Zeit hinein nun sendet Gott bestimmte Männer, die Israel den Weg zeigen, wohin es zu gehen hat. Das sind die Söhne des Isaschar. Und von ihnen werden in diesem Vers zwei Dinge gesagt, die ich finde auch für uns heute wegentscheidend sind. Erstens, sie wussten die Zeiten zu beurteilen, in denen sie lebten. Das waren Männer, die Gott gebrauchte, um ihre Zeit zu analysieren, in der sie lebten. Es waren Kenner des Zeitgeistes. Aber sie blieben bei dieser Analyse des Zeitgeistes nicht stehen, sondern es heißt über sie hier etwas Zweites, und sie wussten, was Israel tun sollte. Das heißt, es waren nicht nur Analytiker, sondern es waren Therapeuten. Und ich wünsche mir, dass wir in unserer Zeit als Christen Söhne des Isaschar werden. Menschen, die die Zeichen der Zeit erkennen, in denen sie leben, und die nicht dabei stehen bleiben, sondern dann der Gemeinde Jesu auch sagen können, was die Gemeinde zu tun hat. Wir brauchen Söhne des Isaschar in unserer Zeit. Es geht heute Abend um Trends in unserer Gesellschaft. Wir wollen uns mit der einfachen Frage beschäftigen, in welcher Welt leben wir denn eigentlich? Was bewegt denn die Menschen um uns herum? Was ist dran? Was sind so die großen Themen, die auch den normalen Stuttgarter betreffen? Christen sollen sich ab und zu auch mal mit der Welt beschäftigen. Sie sollen nicht weltlich werden, sondern sie sollen herausbekommen, welche Fragen die Menschen um sie herum eigentlich haben. Uns Christen wird häufiger nicht zu Unrecht der Vorwurf gemacht, wir hätten Antworten auf Fragen, die kein Mensch stellt. Uns wird der Vorwurf gemacht, dass die Menschen von heute mit ganz anderen Problemen konfrontiert sind als wir Christen. Und dass wir Christen uns manchmal mit den 60er und 70er Jahren heute noch beschäftigen, wo der moderne Mensch doch längst in den 90er Jahren lebt. Das heißt, ich möchte Sie mitnehmen heute Abend auf eine Reise unter der Fragestellung, was betrifft denn den Menschen heute? Was ist dran? Was sind die großen Themen unserer Zeit? Und tatsächlich, meine ich, müssen wir aufwachen als Christen und müssen sehen, dass die Fragestellungen der 90er Jahre völlig andere sind als die Fragestellungen der 60er und der 70er Jahre. Um also dem modernen Menschen, dem noch nicht Christen, die beste Botschaft aller Zeiten zu vermitteln, müssen wir wissen, was diese Menschen heute bewegt. Und das war für mich ein Grund, mich intensiver mit den Trends unserer Gesellschaft zu beschäftigen. Wissen Sie, es gibt aber noch einen zweiten Grund, warum ich meine, dass Christen sich mit den Trends dieser Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Und das ist ein weniger erfreulicher Punkt. Er hängt nämlich damit zusammen, dass die Christen unserer Tage auch nicht frei sind von den Einflüssen unserer modernen Gesellschaft. Auch Christen sind Kinder ihrer Zeit. Auch sie haben, oftmals übrigens völlig unbewusst, ihren Glauben so eingestellt, dass er die Werte der Moderne widerspiegelt. Das heißt also, eine Beschäftigung mit der Welt ist auch gut für uns, die Christen. Um nämlich mal zu fragen, inwieweit leben wir nicht auch auf den Fundamenten dieser modernen Welt? Und sollen wir das? Ist das gut? Oder müssen wir uns nicht selbst auch hier manchmal hinterfragen? Diese beiden Gründe, also der missionarische Grund und der Grund auch, dass wir uns selbst prüfen sollen als Christen, führten mich zur sogenannten Trendforschung. Was ist eigentlich ein Trend, wird sich vielleicht mancher fragen. Nun, der Begriff ist relativ jung, er taucht erst in den 80er Jahren auf, in der Soziologie, und der Trend ist eine flüchtige Modeerscheinung, die breite Kreise unserer Gesellschaft heute prägt. Sie merken an dieser Definition schon einen Zweiklang. Ich spreche von einer flüchtigen Modeerscheinung. Denn das ist schon ein Kennzeichen der modernen Welt. Trends kommen und Trends gehen. Und zwar ziemlich schnell. Die Halbwertzeit von Trends hat sich in den 90er Jahren halbiert. Früher waren besonders in der Mode Trends Modeerscheinungen, die manchmal 2, 3, 4, 5 Jahre anhielten. Heute haben Trends eine Halbwertszeit von vielleicht 6 Monaten. Sehen Sie, man merkt das in der Mode sehr stark. Es gibt bestimmte Farben, die besonders in sind. In ist ein typischer Trendausdruck. Ich hoffe, Sie sind alle in. Denn wenn man out ist, ist man wirklich jenseits von Gut und Böse. Das merken Sie an der Mode. Die Mode war früher etwas, was sich doch über Jahre hielt. Besonders in den 60er und 70er Jahren. Sie erinnern sich vielleicht noch, was Sie damals anhatten, was Sie trugen. Das waren so Sachen, die konnte man einige Jahre anziehen und dann hat man sie in die Mottenkiste gesteckt. Wenn Sie heute jedoch innen sein wollen, dann müssen Sie Ihren gesamten Kleiderschrank möglichst alle 6 Monate wechseln, um innen zu sein. So schnell geht das manchmal. Die Moden wechseln innerhalb von Monaten. Daraus entwickelte sich dann in den 80er Jahren die sogenannte Trendforschung. Das sind Soziologen, die nur fragen, was den modernen Menschen heute bewegt. Es gibt mittlerweile in Deutschland eine ganze Menge von Trendforschungsinstituten, die nichts anderes tun, als zu erforschen, was ist innen, bei der Jugend, bei den Erwachsenen. Warum machen die Leute gerade das, was sie machen? Warum tragen sie die Klamotten, wenn ich das so sagen darf, die sie tragen? Warum wechseln die Farben so schnell? Was ist gerade in beim Essen? Was ist gerade in bei der Literatur, bei den Filmen? Warum leben wir so, wie wir leben? Wer prägt uns überhaupt? Und das ist die sogenannte Trendforschung. Ich habe also die Ergebnisse der sogenannten Trendforschung nun übernommen und erweitert unter der Fragestellung, ob nicht Christen auch in den Trends dieser Gesellschaft gefangen sind. Und das möchte ich nochmal betonen, ist immer mein zweiter Punkt. Wie sieht's aus in unseren Kirchen und wie sieht's aus in unseren Gemeinden? Trendforschung. Ich habe Ihnen heute Abend 4 Trends mal mitgebracht und die möchte ich Ihnen vorstellen. 4 Trends der Moderne. Dabei muss ich sagen, es gibt natürlich viel mehr Trends. Die Trends kommen und gehen. Manche bleiben länger und ich habe einige Trends mitgebracht, die schon Jahrzehnte unser Volk bestimmen. Und manche sind vielleicht im nächsten Jahr schon wieder out. Wenn Sie mehr wissen wollen, müssen Sie mehr lesen, Bücher der Trendforschung oder das eben vorgestellte Buch. Wir können heute Abend hier nur so eine kleine Auswahl bringen. 4 Trends der Moderne. Trend Nummer 1. In den Trendbüchern, die den modernen Zeitgeist untersuchen, finden Sie als ersten und wichtigsten Trend unserer Gesellschaft den sogenannten Trend zum Individualismus. Wir sind heute eine individualistische Gesellschaft. Das heißt, der einzelne Mensch ist heute viel wichtiger als die Gruppe. Ich merke, diese Erkenntnis reißt Sie jetzt nicht vom Stuhl heute Abend hier, weil wir uns alle schon daran gewöhnt haben. Aber noch vor einigen Jahrzehnten war das ganz anders. Unsere Gesellschaft war geschichtlich Jahrtausende eine Gesellschaft der Gemeinschaft. Die Gesellschaft wurde geprägt von der Familie, von der Kirche und von der Nation. Und das sind ja alles Gemeinschaftsgruppen von verschiedenen Leuten, die sich zusammengetan haben. Heute jedoch ist der moderne Mensch in der westlichen Welt ein Single. Ein Einzelmensch. Er ist ein Individualist. Und das möchte ich Ihnen an einigen Beispielen belegen. Der moderne Mensch hat sich selbst entdeckt, sein Ich. Und das Schöne an diesem modernen Menschen, und wir sind alle moderne Menschen, ist zum Beispiel, dass er sich heute sehr viel mit sich selbst beschäftigt. Der moderne Mensch fragt schon morgens, wenn er aufwacht im Bett, eine moderne Frage. Wie geht es mir? Kennen Sie das? Man hat wieder schlecht geschlafen und dann wird erstmal so die Befindlichkeit abgefragt. So von oben bis unten abgecheckt, wie es mir heute eigentlich geht. Wissen Sie, dass diese Frage, wie geht es mir, eine ganz junge Frage ist? In der Literatur kommt sie zum ersten Mal erst Ende des 19. Jahrhunderts überhaupt vor, dass der Einzelmensch sich fragt, wie geht es mir? Und zieht sich durch das 20. Jahrhundert und kommt besonders in den 80er und 90er Jahren zum Höhepunkt. Wir reflektieren heute viel mehr über uns selbst als unsere Vorfahren. Wir sind ich verliebt. Wir wollen uns selbst verwirklichen, wir wollen uns selbst die Ziele stecken, wir wollen selbst bestimmen, was gut und böse ist. Wir sind autonom, wie man so schön sagt. Die autonomen Menschen sind Menschen, und das ist sehr interessant, die sie über sich selbst bestimmen. Das Wort autonom kommt aus dem Griechischen und ist eine Zusammensetzung zweier griechischer Begriffe. Der erste Begriff, den kennen Sie, ist der Begriff Auto. Nun, was heißt Auto? Auto heißt selbst. Ein Auto ist eine Blechbüchse, die von selbst fährt. Also die hoffentlich nicht von selbst, aber die aus eigener Kraft fährt. Auto oder Autos im Griechischen. Und der zweite Begriff, den wir hier finden in dem Begriff autonom, ist der griechische Begriff Nomos. Und Nomos bedeutet Gesetz. Verstehen Sie, was autonom bedeutet? Ein autonomer Mensch ist ein Mensch, der sich selbst das Gesetz ist. Der selbst Gesetze macht und von sich selbst sagt, er wüsste, was gut und was richtig und was böse und was falsch ist. Ein autonomer Mensch ist aber immer ein individualistischer Mensch. Denn er selbst entscheidet ja für sich, was gut und was richtig ist. Wir sind eine Gesellschaft von Einzelgängern geworden. Ein berühmter Soziologe hat neulich mal in der Zeitschrift Focus gesagt, die Deutschen sind ein Volk von 80 Millionen Einzelgänger. Und ich glaube, er hat recht. Wie gesagt, die Familie kann sich kaum heute noch behaupten. Der Einzelne wird wichtiger. Die zwischenmenschlichen Beziehungen werden lockerer. Der Egoist in uns allen wird stärker. Erst neulich hat ein bekanntes Nachrichtenmagazin uns, die Deutschen, als ein Volk voller Egoisten bezeichnet. Wir denken viel mehr an uns selbst und über uns selbst nach. Ja, wir sind Individualisten. Nun, individuell wollen wir alle ja auch sein. Kennen Sie die Katastrophe aller Katastrophen? Sie kaufen sich ein neues Kleid in einem Stuttgarter Kaufhaus und gehen sonntags in die Ludwig-Hofacker-Gemeinde und, Sie wissen schon, Sie treffen jemand, der hat genau das gleiche Kleid. Der Wert Ihres Kleides verfällt innerhalb von Sekunden. Wir wollen individuell sein, wir wollen originell sein, wir wollen etwas haben nur für uns, nur für mich. Das Ich ist ein großer Wert. Das merken Sie übrigens in der Werbung. Die Werbung ist ein hervorragender Trendindikator. Wenn Sie sich Fernsehwerbung oder Litfaßwerbung anschauen, dann wissen Sie immer ziemlich genau, wenn Sie genau aufpassen, wie die modernen Menschen sind. Ich und mein Magnum. Das ist nicht nur eine Werbung, sondern das ist auch ein Trendbarometer. Endlich ich, heißt es in einer anderen Werbung. Wir wollen uns alle was Gutes tun und wir drehen uns ständig um uns selbst. Wir wollen es individuell. In Zukunft werden wir in Deutschland, ich weiß nicht, ob das ein Segen ist, aber immerhin, wir werden zugedeckt werden durch das sogenannte Pay-TV. Dieses Pay-TV ist also Fernsehen, was man sich selbst zusammenstellen kann. Ganz individuell. Wenn Sie eines Abends also vielleicht Sehnsucht haben nach Vom Winde verweht, dann gibt's Vom Winde verweht. Und am nächsten Abend wollen Sie John Wayne haben, dann tippen Sie irgendwas ein und es kommt John Wayne. Und am dritten Abend wollen Sie vielleicht Billy Graham haben und es kommt Billy Graham. Wir wollen es individuell. Der Einzelne bestimmt seine kleine Welt. Interessant ist Folgendes. Obwohl wir alle so gerne Singles sind, ist der moderne Mensch einsam geworden. Die Soziologen sagen, eine der Hauptprobleme unseres Landes ist, dass obwohl wir so dicht aufeinander hocken, also nicht nur heute Abend, ich meine prinzipiell in der Gesellschaft, fühlen wir uns doch immer mehr sehr einsam. Und das hängt damit zusammen, dass ein Resultat des Individualismus der Rückzug des Menschen ist aus der Öffentlichkeit. Die Soziologen beobachten einen unglaublich starken Hang zum Privatismus. Wir wollen uns nicht mehr öffentlich engagieren, wir wollen in Ruhe gelassen werden, wir wollen den Rückzug in die eigenen vier Wände. Man nennt das in der Trendforschung den Trend zum sogenannten Cocooning, das ist ein amerikanischer Begriff. Den könnte man im Deutschen etwa so übersetzen, wir wollen uns zurückziehen in den eigenen Kokon. Sie wissen, was ein Kokon ist, wenn eine Raupe sich so einspinnt, so eine Schutzhülle baut, bevor es dann zum Schmetterling wird. Und die Soziologen sagen, der moderne Mensch ist wie so ein Kokonwesen. Kennen Sie das? Man kommt gar nicht an die Leute richtig ran. Sie haben so ein Schutzschild um sich aufgebaut, damit sie auch ja niemand verletzt. Und dadurch werden die modernen Menschen sehr einsam. Eine andere Folge des Individualismus, sagen die Trendforscher, ist, dass die Deutschen ein sterbendes Volk sind. Seit den 70er Jahren werden ja in Deutschland weniger Kinder geboren, als Menschen sterben. Und zwar erheblich weniger. Wie kommt das? Nun, die Forscher sagen, es hat verschiedene Gründe, Verstädterung, Bildung und so weiter, aber einer der Hauptgründe ist der Individualismus. Denn Kinder stören meine individuelle Selbstverwirklichung. Wenn Sie Kinder haben, vielleicht auch kleine Kinder, und nachts um drei fängt das Kind an zu schreien, dann stört das schon etwas Ihre Selbstverwirklichung, als Eltern meine ich. Es stört einfach Ihre Selbstentwicklung. Kinder sind Hindernisse in der Welt des Individualismus. Deswegen gibt es eine Studie von Samuel Huntington, wahrscheinlich ist der Name Ihnen bekannt von seinen verschiedenen Bestsellern, der sagt, alle westlichen Gesellschaften und alle Industrienationen, inklusive Japan und Israel, haben eine zu niedrige Geburtenrate, weil sie individualistische Kulturen sind. Individualistische Kulturen, sagen die Kulturhistoriker, sind immer sterbende Kulturen. Und ich möchte, dass wir auch darauf hören und uns fragen, sind das Dinge, die wir nicht besser auch als Volk überdenken müssen? Andere Folgen des Individualismus, sagen uns die Soziologen, keine Opferbereitschaft mehr in unserem Land. Man spendet zwar gerne für Katastrophen, aber die Katastropheninstitute finden kaum noch Helfer, die bereit sind, selbst ihr Leben aufs Spiel zu setzen, um anderen zu helfen. Wo bleibt die Opferbereitschaft? Ich sagte schon, gemeinschaftsbezogene Aktivitäten treten in den Hintergrund. Wir haben natürlich auch da durch den Individualismus einen Anstieg von Depressionen und psychischen Krankheiten. Auch da gibt es natürlich verschiedene Gründe, warum Menschen psychisch krank werden. Aber einer ist auch, dass der Mensch heute viel stärker über sich selbst reflektiert, in sich hineinhorcht, die Befindlichkeiten abcheckt. Wir sind eine interessante Gesellschaft. Wir sind eine individualistische Gesellschaft. Es gibt viele Studien dazu, ich will da jetzt nicht weiter drauf eingehen, will vielleicht noch eins sagen. Die Menschen leben heute auch mehr und mehr allein. 42% aller Mietwohnungen in Deutschland sind von nur einer Person bewohnt. 1910 waren das nur 5% aller Wohnungen in Deutschland. In München sind schon 50% aller Mietwohnungen von nur einer Person bewohnt. Wir sind wirkliche Singles. Wir sind Individualisten. Wir leben allein. Wir leben anonym und wir leben einsam. Nun frage ich Sie, gibt es Individualismus auch bei Christens? Darüber gibt es keine Literatur. Aber als ich mir die Frage stellte, habe ich mal ein bisschen rumgeschaut. Man kommt schon ein bisschen rum. Und habe mit einigen Pastoren und Predigern gesprochen über ihre Gemeinden. Nicht mit Winrich Schäffbuch. Aber alle haben mir bestätigt, auch die Gemeinde Jesu ist langsam aber sicher ein Club voller Individualisten geworden. Ich könnte das eigentlich so vergleichen wie Jesaja 53. Kennen Sie das Bild mit den Schafen, wo jeder auf seinem eigenen Weg läuft? Jeder will andere Ziele in der Gemeinde erreichen, nämlich seine Ziele. Jeder will sich vielleicht auch selbst verwirklichen in der Gemeinde und wehe, die Gemeindeleitung kommt da nicht hinterher. Wir haben heute einen Club von Individualisten in der Gemeinde, wo jeder zunächst einmal an sich denkt, auch an seine Frömmigkeit. Denn ich will ja wachsen, ich will ja mehr von Jesus. Es geht nicht mehr um den Nächsten, es geht nicht mehr um die Ziele der Gesamtgemeinde. Es geht immer mehr um ein frommes Ich. Diese Selbstverliebtheit sehe ich auch bei vielen Christen und auch bei mir. Auch wir checken unsere geistlichen Empfindungen ab. Auch wir stellen die Frage, wie geht's mir eigentlich geistlich? Auch wir gehen in den Gottesdienst und fragen, hat mir der Gottesdienst was gebracht? Eine moderne Frage. Man fragt nicht, habe ich Gott etwas gebracht? Oder man fragt erst recht nicht, hat's vielleicht dem Nachbarn etwas gebracht? Es soll mir was bringen. Ich will es haben. Es geht um mich. Es gibt eine neue interessante Untersuchung über christliche Liedtexte. Eine hochinteressante Untersuchung. Man hat nämlich mal die Lieder des 17. und 18. Jahrhunderts der Kirchen verglichen mit den Liedern der 70er und 80er Jahre. Und Sie schmunzeln schon und wissen vielleicht, was dabei herausgekommen ist. Man hat nämlich Textanalysen gemacht und gefragt, welche Vokabeln kommen in modernen Liedern vor und welche in den alten Liedern. Und das Ergebnis war eindeutig. Es gibt eine Vokabel, die in den Liedern der 80er, 70er und 80er Jahre immer häufiger vorkommt. Das ist das Wörtchen Ich. Ich, mein, mir, mich. Das ist übrigens eine Vokabel, die in den Liedern der 17. und 18. Jahrhunderts fast nie vorkam. Dort hieß es immer wir. Wir wollen Gott loben. Wir wollen Gott singen. Verstehen Sie, das sind ja Gemeinschaftsbegriffe. Plötzlich stehen wir in den 90er Jahren jedoch als Einzelperson vor Gott. Wir wollen es nicht mehr. Ich will es haben. Und zwar möglichst sofort und möglichst schnell. Wir haben eine Ich-Religion. Auch wenn ich es einmal so ausdrücken darf, bei uns Evangelikalen. Auch bei uns Pietisten. Das fromme Ich. Es heißt nicht ich und mein Magnum, aber es heißt ich und mein Gott und manchmal sogar in dieser Reihenfolge. Wir bestimmen, wer Gott sein soll und wer Gott nicht sein soll. Und verstehen Sie, ich sage das ja Ihnen nicht, ich sage das ja mir selbst. Das ist in uns drin, weil wir es von der Gesellschaft aufgesaugt haben, dass es am Anfang immer um uns selbst geht. Ich sagte eben, in der Gesellschaft gibt es so eine Rückzugsmentalität. Zurück in das kleine Glück, zurück in die eigene Wohnung, raus aus der Gesellschaft. Man engagiert sich nicht mehr. Man ist auch nicht mehr politisch engagiert. Man demonstriert auch nicht mehr. Diese Rückzugsmentalität nun finden Sie auch in vielen Gemeinden. Anwesende ausgenommen. Dass viele Pastoren und Prediger mir klagen, dass man eine Zuschauermentalität in der Gemeinde hat. Mehr und mehr. Sehen Sie, das ist so wie im Stadion. Wenn Stuttgart spielt, im Daimler-Stadion, ich muss jetzt immer überlegen, ob das auch alles stimmt, ja, ich glaube, und da sind dann 50.000 Zuschauer, oder wie viel passen da in die Stadion rein, und 22 spielen, und 50.000 schauen zu. Das Problem ist ja nicht, dass sie zuschauen, sondern dass diese 50.000 es natürlich auch immer besser wissen, als die 22, die gerade spielen. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, so komme ich mir manchmal auch in der Gemeinde vor. Zuschauermentalität, Rückzugsmentalität. Damit zusammenhängt ein anderes kirchliches Problem, was wir haben seit einiger Zeit, das ist die zunehmende Unverbindlichkeit. Es ist sehr interessant, dass auch Christen unverbindlich werden. Man geht dahin, wo was los ist. Das nennt man übrigens, das ist jetzt kein soziologischer Fachbegriff, sondern ein Neologismus, ein neues Wort, die sogenannten Zaunschleicher-Christen. Sie schleichen nämlich von einem Zaun zum anderen, von einer Gemeinde zur anderen. Sie schleichen sich dann an und beobachten vom Zaun her. Sie sind nicht Teil der Herde, sondern Zuschauer. Und wenn es ihnen nicht passt, dann ziehen sie weiter zur nächsten Herde. Und Angebote gibt's in Stuttgart ja genug, nicht wahr? Zaunschleicher, Unverbindlichkeit ist eine Folge des Individualismus. Das ist nicht eine Folge biblischer Erkenntnis. Dass letztlich Leute, die Bibel gelesen haben, haben gesagt, Gott sei Dank, ich will unverbindlich sein. Sondern es ist eine normale Folge unserer Zeit. Wir sind Kinder unserer Zeit. Individualismus. Nun ist interessant, dass diese Verschiebung des Individualismus von der Gruppe hin zum Einzelnen ein gesamtgesellschaftliches Problem ist, was mit dem Menschenbild zu tun hat. Das Bild vom Menschen hat sich verändert. Die Soziologen sagen uns sehr klar, der moderne Mensch hat ein Problem. Er hat Gott vom Thron gestoßen und hat sich selbst auf den Thron gesetzt. Damit hat allerdings der Mensch sofort ein nächstes Problem. Er muss nämlich den Sinn für sein Leben in sich selbst suchen. Da Gott abgeschafft ist und die Kirche nichts mehr zu sagen hat, ist er jetzt verdammt, die Lebensinhalte seines Lebens aus sich selbst zu produzieren. Und darunter zerbricht dieser Mensch. Der Gießener Soziologe Reimer Grönemeyer, er kommt von uns praktisch um die Ecke, nicht Grönemeyer, sondern Grönemeyer, hat dazu folgendes Interessante geschrieben. Ich zitiere ihn, er ist kein Christ. Die Menschen, schreibt er, werden heute auf eigenartige Weise autistisch. Vielleicht haben Sie diesen Begriff schon mal gehört. Autistisch ist eine Krankheit eigentlich, die bei Kindern, die unglaublich stark in sich selbst verwoben und in sich selbst zurückgezogen leben. Der Mensch ist heute ein Autist. Er lebt nur noch in sich selbst. Er schreibt weiter. Die Menschen leben heute weniger aus Familienquellen. Sie haben ihre Augen nach innen gedreht. Und dann schreibt er so interessant weiter, aber die nach innen gedrehten Augen des modernen Menschen blicken auf nichts. Da, wo früher einmal die christliche Seele war, ist heute nur noch eine große Wüste. Da schreibt uns ein Soziologe, der die Menschen unserer Zeit sehr gut kennt. Und ich denke, er hat recht. Wir sind Individualisten. Lassen Sie mich zusammenfassen und unter diesem ersten Punkt sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Individualität und Individualismus. Das ist mir sehr wichtig. Gott will Individualität. Er hat sie auch individuell geschaffen. Niemand von ihnen ist identisch mit seinem Nachbarn, Gott sei Dank. Niemand sieht so aus wie sein Nachbar. Ihre Fingerabdrücke sind absolut originell, hoffentlich. Wir sind individuell. Und ich hoffe auch, dass in den Gemeinden, aus denen Sie kommen, Sie Ihre Individualität im positiven Sinne ausleben können. Sehen Sie, das Problem ist oft bei Gemeinden, dass je länger Sie drin sind, desto konformer sind Sie. Plötzlich kleiden sich in der Gemeinde alle gleich, plötzlich reden alle gleich, plötzlich denken alle gleich, plötzlich haben alle die gleiche Haarfrisur, den gleichen Bart, die gleiche Brille. Das ist nicht Gott gewollt. Individualität kann positiv sein, aber Individualismus ist was völlig anderes. Denn der Individualismus ist, wie der Name schon sagt, eine Ideologie. Eine Ideologie, wo sich der Mensch selbst zum Gott macht und selbst bestimmt, wie er sein Leben zu bestimmen hat. Er ist ein autonomer Mensch. Und das ist eine Ideologie, die unser Volk und unsere Gemeinden langfristig in eine Katastrophe führt. Darüber sind sich die Soziologen einig. Und wie ich meine, auch die meisten Trendforscher. Trend Nummer 2. Ich hoffe, dieser zweite Trend ist an Stuttgart vorübergegangen. Schauen wir mal. Es ist der Trend zur sogenannten neuen Sanftheit in unserer Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob Sie auch diese Softwelle schon mitbekommen haben. Um zu erklären, was das bedeutet, müssen wir eigentlich einen Weg mal zurücktun in die 60er und 70er Jahre. Ich weiß nicht, wer von Ihnen so aus den 60er und 70er Jahren kommt und da so seine Jugendzeit vollbracht hat. Das waren ja nun ganz andere Zeiten als heute. Es waren die Zeiten der sogenannten 68er Generation. Das Kennzeichen der 68er, mit denen ich mich auch ein bisschen identifizieren kann, war der Protest. Diese jungen Leute, diese Studenten damals protestierten sehr stark gegen das Establishment, gegen dieses bürgerlich-spießbürgerliche in dem Land, gegen die Verdrängung natürlich auch der Schuldfrage des Nationalsozialismus. Es waren Zeiten, die ganz stark ideologisch geprägt waren, im Sinne des Kommunismus, der Linken. Erinnern sich an die Zeiten der antiautoritären Erziehung in der damaligen Zeit. Heftigste Diskussionen, heftige Demonstrationen. Häuser wurden instand besetzt, Wohngemeinschaften gegründet. Die Haare waren lang, man rauchte wie ein Schlot. Man hatte Umweltschutz auf die Fahnen geschrieben, außerparlamentarische Opposition und so weiter. Es waren wilde Jahre. Man sprach auch damals von der wilden Jugend. Damals. Heute? Die 90er Jahre sehen da etwas anders aus. Die Haare sind kürzer geworden. Ein erstes vielleicht nur äußerliches Kennzeichen unserer heutigen Jugendlichen. Aber die Jugend von heute ist auch nicht mehr so protestbereit wie damals. Man protestiert überhaupt nicht mehr. Man liebt es etwas gemütlicher, etwas bequemlicher. Man sitzt zusammen in der Clique und schlürft seinen Cappuccino. Die Jugendlichen von heute sind tatsächlich anders. Die Soziologen stellen fest in der Jugendforschung, dass Jugendliche zum Beispiel heute wesentlich länger zu Hause wohnen bleiben als früher. Noch meine Generation wollte so schnell wie möglich von zu Hause weg. Weil, verzeihen Sie, die Eltern waren einfach verklemmt. Und man wollte in die große, weite Welt, weil man die Welt ja retten wollte. Man hatte hehre Ziele. Hoppla, hier bin ich, hieß die Devise. Und wir hatten mit 16 schon die Taschenlampe natürlich unter dem Kopfkissen und haben dann dummerweise doch wieder verschlafen, weil wir wollten von zu Hause weg. Die Jugend der 90er Jahre will nicht von zu Hause weg. Mein jüngster Bruder, 12 Jahre jünger als ich, ist mit 25 von zu Hause weggezogen. Und ich habe ihn gefragt, wieso bist du mit 25 noch zu Hause gewesen? Und er sagte mir, ich bin doch nicht verrückt. Ist doch schön zu Hause. Ich habe mein eigenes Zimmer. Der Vater gibt mir immer einen Schlüssel fürs Auto. Mutter macht immer den leckeren Apfelkuchen. Wäscht mir die Wäsche. Und Papa gibt mir noch die Kreditkarte. Ich dachte, ich höre nicht richtig, mein eigener Bruder. Verstehen Sie, natürlich karikiere ich hier etwas, aber es ist der Trend unserer Zeit, man nennt das diese sogenannte neue Softwelle. Man will die Welt nicht mehr verändern, man hat vielleicht auch resigniert. Matthias Hawkes, der bekannte deutsche Trendforscher, sagt über diese Jugendgeneration einen interessanten Satz. Er sagt, die Jugend von heute hat keine Gesinnungen mehr. Man könnte es auch anders ausdrücken, sie hat keine Ziele mehr, für die es sich zu leben und auch zu sterben lohnt. Man lebt einfach daher, für die eigene Karriere vielleicht noch. Normalität ist in, aber nicht nur der Jugendszene. Die Normalität und Resignation macht sich auch bei den Erwachsenen breit. Sie sehen das wieder in der Werbung. Man müsste jetzt eigentlich mal eine Einspielung hier machen, Werbung in den 70er Jahren. Das war interessant. Man machte Werbung mit harten Vokabeln. Es war die Kampfeszeit. Seine Waschkraft macht ihn so ergiebig, hieß es damals. Das gleiche Waschmittel in den 90er Jahren macht Werbung mit dem Slogan, dieses Waschmittel greift ihre Farben nicht an. Ist das nicht wunderbar? Wir wollen es heute sanfter. Verzeihen Sie meine Ironie hier in der Stimme. Aber die 90er Jahre sind wirklich etwas schonende Jahre geworden. Wir packen uns alle mit Samthandschuhen an. Auch in den Konsumgütern merken wir das. Die leichte Welle. Kennen Sie die leichte Welle? Cola Light, Schweppes Light, du darfst. Das sind die Produkte der Moderne. Wir wollen es leicht haben. Es darf uns nicht beschweren. In der Literatur merken Sie genau das Gleiche. In den 90er Jahren verkauft sich eine Literaturart besonders gut in unserem Land. Das sind die Bücher von Rosamunde Pilcher. Entschuldigen Sie, ich bin gar nicht dagegen. Es sind schöne Bücher, meine Frau liest sie auch. Aber was macht denn diese Literatur aus? Es sind die sanften Bücher. Es sind die Bücher mit dem Happy End. In der Filmbranche sehen Sie genau das Gleiche. Der Kultfilm Ende der 80er Jahre, der Hollywood auf den Kopf gestellt hat, war der Film Pretty Woman. Und Pretty Woman ist ein typischer Film, der den neuen sanften Geist der 90er Jahre dann widerspiegelte und diesen Trend verstärkt hat. Es sind die Love Stories, die kommen. Zärtlichkeit ist in. Die Soziologen sagen, wir haben eine Renaissance der Romantik in unserem Land. Ist das nicht schön? Übrigens, was auch wieder in ist, ist Volksmusik. Man kann sie ja kaum noch retten manchmal an Abenden, wenn man mal Fernsehen sehen will, weil auf jedem Kanal da irgendwelche Volksmusik ist. Verzeihen Sie auch da wieder meine zynische Stimme. Ich bin ja gar nicht gegen Volksmusik, aber interessant ist, dass selbst Kinder und Jugendliche heute wieder Fans sind von Volksmusik. Mundart ist wieder in. Plattreden, auch bei jungen Leuten. Wie kommt das? Was steckt dahinter? Matthias Hawkes sagt, die Menschen von heute wollen wieder die heile Welt haben um sich herum. Wir haben in Deutschland eine Renaissance des Hundekaufens. Die Leute kaufen Hunde wie die Weltmeister. Also ich hoffe, ich trete Ihnen nicht zu nahe heute Abend. Warum kaufen die Leute Hunde? Es sind ja nicht die Kampfhunde, die so häufig gekauft werden. Es sind die kleinen Kuschelhunde, mit denen man so schön kuscheln kann. Die Inneneinrichtung hat sich verändert. Der Trend bei der Inneneinrichtung geht hin in Richtung Gemütlichkeit. Matthias Hawkes nennt uns, unsere ganze Generation der 90er, die sogenannte Birkenstock-Generation. Was ist das Besondere an dieser Sandale? Es ist nicht die Ästhetik, wenn ich das sagen darf. Also über die Schönheit einer solchen Sandale lässt sich streiten. Birkenstock-Sandalen sind bequem. Und die Bequemlichkeit ist der höchste Trend, sagen die Trendforscher der 90er Jahre. Die Symbole der 90er Jahre, es gibt drei davon. Erstens der Teddybär. Überall gibt es heute Teddybären. Schauen Sie sich mal an, wo es überall Teddybären gibt. In der Werbung, in den Geschäften, überall sind Teddybären. Und viele Erwachsene und Jugendliche sagen heute, ich will meinen Teddybär, ohne den gehe ich nicht ins Bett. Es ist so. Das zweite Symbol der 90er Jahre ist der Schnuller. Schauen Sie sich mal an, wie viele Schlüsselanhänger Schnuller haben. An wie vielen Spiegeln der Autos in Deutschland Schnuller hängen. Es gibt auch so große Schnuller, die können sich ins Wohnzimmer hängen, wenn sie das wollen. Und das dritte Symbol der 90er Jahre ist das Gummibärchen. Haribo macht Kinder froh und Erwachsene ebenso. Die Gummibärchen haben eine riesen Renaissance gehabt in den 90er Jahren. Und nicht umsonst macht Thomas Gottschalk Werbung für Gummibärchen. Er weiß warum. Was ist das Besondere eines Gummibärchens? Man kann es biegen, es sieht so nett aus. Es ist einfach aus Gummi. Gummi als der Stoff der 90er. Die Umsatzzahlen von Stofftieren haben sich in USA und Deutschland seit 1982 verfünffacht. Steiftiere werden heute zu horrenden Preisen versteigert. Wir sind eine Stofftiergesellschaft. Hawkes sagt von uns, unsere Gesellschaft verplüscht. Sie ist samtig und flauschig. Haben Sie schon mal gemerkt, dass alles rund wird? Die Autos werden rund. Es sind nicht mehr die eckigen Autos der 70er Jahre, alles wird rund. Wir lieben nicht mehr die Kanten, wir wollen es sanfter haben heute. Auch die Sprache wird weicher. Übrigens interessant ist, dass die Trendforscher von den Erwachsenen behaupten, die Erwachsenen von heute wollen ewig Kind bleiben. Wir haben eine Verkindlichung unserer Gesellschaft. Oder man könnte auch sagen, wir haben eine sogenannte Oma-Verweigerung. Die Leute wollen nicht mehr erwachsen und alt werden. Sie wollen ewig Kind bleiben. Die kindliche Welt soll nie gehen. Deswegen übrigens in der Werbung, gucken Sie mal drauf. In den letzten Jahren, wir haben unglaublich viel Werbung mit kleinen Kindern, mit kleinen Babys. Dahinter steckt die Sehnsucht des Menschen nach der heilen Kinderwelt, in einer Welt, die nicht mehr heil ist. Wir haben eine Renaissance des Zeichentrickfilms. Und das Besondere des Zeichentrickfilms in den 90er Jahren ist ja folgendes, das sagt Ihnen Hollywood ganz klar. Die Zeichentrickfilme werden nicht mehr von Kindern gesehen, sondern von Erwachsenen. Fred Feuerstein ist wieder da, und zwar für uns. Wir haben aber gleichzeitig eine Verweigerung in unserer Gesellschaft, Verantwortung zu übernehmen. Der englische Philosoph Lord Dahrendorf hat ein ganzes Buch über die Deutschen geschrieben und sein wichtigstes Kapitel heißt, die Deutschen sind ein Volk, das die Verantwortung verweigert. Ein Verantwortungsverweigerungsgesellschaft. Es gibt kaum noch Leute heute, die bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Für eine Gruppe, für ein Ziel oder für eine Firma oder für die Politik oder anderes. Eine Verweigerung, Verantwortung zu übernehmen. Und da steckt dahinter, dass wir nicht mehr erwachsen werden wollen. Also soweit mal zu dieser Hasi-Mausi-Schnucki-Putzi-Welt, in der wir heute leben. Nun die Frage, gibt es so etwas auch in der Gemeinde? Anwesend natürlich wieder ausgenommen. Aber die Tendenz geht heute in unseren Kirchen und Gemeinden ganz stark in Richtung Wohlfühlgemeinde. Der Streit ist out. Wir wollen es nicht mehr kantig, wir wollen es softig. Die 70er Jahre waren auch in der Gemeinde Jesu die Jahre des Kampfes. Wir kämpften gegen die Bibelkritik. Damals entstand die Bekenntnisbewegung, kein anderes Evangelium. Damals kämpften wir gegen Evolution, gegen die Abtreibung, gegen. Wir wussten gegen die Ökumene, wogegen wir waren. Ich will nicht sagen, dass die Zeit besser war. Wir haben vergessen, damals zu sagen, wofür wir sind. Aber heute sagen alle nur noch, wofür sie sind und nicht mehr wogegen. Wir fallen von einem Extrem ins andere. Da klagen mir viele Gemeindeglieder, dass der Prediger heute wie ein Gummibärchen ist. Kennen Sie den Gummibärprediger? Man sticht auf der einen Seite und er gibt nach und man sticht auf der anderen Seite und er gibt auch nach. Er ist so schön biegsam. Damit zusammenhängt, wir haben eine unglaubliche Predigtnot in Deutschland. Lassen Sie mich etwas lakonisch sagen, das ist das Wort zum Sonntagssyndrom. Man redet, aber man sagt nichts. Man macht es allen nur recht. Und die armen Prediger und Pastoren sind natürlich mittlerweile auch in der Lage, dass sie es allen recht machen müssen, damit sie nicht noch mehr Leute verlieren, als sie sowieso schon verloren haben. Deswegen sind viele Predigten profillos oder wie einer mir mal sagte, ich leide unter den Predigten unseres Pastors, weil sie so lasch sind. Lasche Predigten. Und das ist meines Erachtens wieder nicht ein Produkt der biblischen Erkenntnis. Es ist ein Produkt unserer Zeit. Wir sind des Kämpfens müde geworden. Heute demonstriert kaum noch jemand in unserem Land. Es sei denn, es geht um meine eigenen Rechte. Aber nicht um die Ziele anderer und nicht um die höheren Ziele überhaupt mehr. Und auch wir Christen merken, dass die Unterstützung der Front zum Beispiel gegen die Abtreibung stark gebröckelt hat in den letzten Jahren. Wir sind resigniert. Wir haben uns damit zufrieden gegeben, wir wollen auch in Ruhe gelassen werden. Ein Blick nach Amerika, nur um noch deutlich zu machen, was Wohlfühlgemeinde heißt. Also Sie sind sicherlich keine Wohlfühlgemeinde, dafür sitzen Sie hier viel zu eng und die Stühle sind wahrscheinlich zu hart. Sie bräuchten so Fernsehsessel in Ihrer Kirche. Die Amerikaner machen uns da was vor. Die großen amerikanischen Gemeinden experimentieren längst mit sogenannten Duftstoffen in Klimaanlagen in ihren Kirchen. Damit sie sich auch wohlfühlen, wenn sie in die Kirche hineinkommen. Wir wollen es doch wohlfühlen, oder? Verstehen Sie mich nicht falsch. Es geht nicht darum, dass Sie sich in Ihrer Gemeinde nicht wohlfühlen dürfen. Und ich hoffe, dass Sie sich hier in dieser Gemeinde sehr wohlfühlen. Das ist wichtig. Aber wissen Sie, es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste der Kirche Jesu Christi ist die Verkündigung der klaren Botschaft des Evangeliums. Und das Problem ist ja nicht, dass die Kirchen mehr in Richtung Wohlfühlen gehen, sondern dass das Wohlfühlen mittlerweile wichtiger geworden ist als der eigentliche Auftrag. Wir haben vergessen, was die Hauptsache der Kirche Jesu Christi ist. Und diese sekundären Dinge werden heute immer, immer wichtiger. Und das tut mir weh. Das tut mir weh. Weil ich merke, dass die Gemeinde Jesu Profil verliert in unserer Welt, weil sie Nebensachen zu Hauptsachen machen. Ich möchte nochmal sagen, es geht nicht darum, dass wir jetzt zurück zu den 60er und 70er Jahren kommen. Es geht nicht darum, wieder die Schwerter rauszuholen und wie ein Rambo durch die Gegend zu laufen und alles niederzumachen. Es geht darum, ausgewogen zu sein. Die Bibel kennt es, sanft zu sein, aber sie kennt es auch zu kämpfen. Und wir haben das Kämpfen verlernt. Sie weiß darum, dass wir liebevoll die anderen zurechtweisen sollen, aber es steht auch zurechtweisen da. Und nicht nur Liebe und nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen. Wir müssen wieder lernen, für die Wahrheit zu kämpfen. Wir haben verlernt zu kämpfen und auch zu leiden in unserer Gesellschaft. Und ich befürchte, dass in diesem allgemeinen Trend der Allesgleichmacherei wir das Wichtigste verlieren, was es überhaupt gibt. Das Evangelium von Jesus in einer Gesellschaft des Softismus. Ich komme zu einem dritten Trend und der wird sicherlich an Stuttgart keineswegs vorbeigegangen sein. Das ist der Trend der modernen Welt, der westlichen Welt zur totalen Technik, zur totalen Technisierung. Nun, wir sind eine technische Gesellschaft. Ich rede hier durch ein Mikrofon, das ist ja auch wunderbar. Es ist ein technisches Instrument, Sie können mich besser verstehen, sonst müsste ich hier rumbrüllen im Saal. Wir sind in einem Saal, der ist geheizt, wir sehen, dass es Lampen gibt, das alles ist Technik. Wir sind technische Menschen. Gehen Sie mal durch Ihre Wohnung im Geiste eine Minute. Was gibt's alles für technische Geräte? Wir fangen mal an in der Küche. Da gibt's hoffentlich einen Kühlschrank, natürlich einen Herd. Haben Sie schon eine Mikrowelle? Ein Toaster? Ein Heißwasserkocher? Eine Kaffeemaschine? Wir gehen ins Wohnzimmer und sehen den Fernseher, die Stereoanlage, den Videorekorder. Wir gehen ins Bad und sehen da den Rasierer, den Föhn. Wir vergessen nicht das Telefon, den Anrufbeantworter. Das Problem ist heute, die Steckdosen reichen nicht mehr. Ich bin heute Nachmittag von Gießen hier nach Stuttgart gefahren. Mit einem technischen Gerät, genannt Auto. Das ist wunderbar. Die 250 Kilometer habe ich in 3 Stunden hinter mich gebracht. Gehen wir 100 Jahre zurück. Seit Jahren wäre ich wahrscheinlich mit dem Pferd gekommen. Ein illustrer Gedanke. Wann hätte ich in Gießen losreiten müssen? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht reiten. Sehen Sie, die Entfernung von 250 Kilometer von Gießen nach Stuttgart wäre mit dem Pferd die gleiche gewesen. Aber ich bin mir sicher, ich hätte die Reise anders in Erinnerung. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Wie viele Bäume habe ich gesehen heute auf der Fahrt von Gießen nach Stuttgart? Ich weiß nicht, 10.000? Wie viele Bäume hätte ich gesehen, wenn ich mit dem Pferd gekommen wäre? Genauso viel. Das ist die gleiche Strecke. Aber wissen Sie, dass ich heute auf der Fahrt von Gießen nach Stuttgart keinen einzigen Baum gesehen habe? Ich bin nämlich dran vorbeigeflogen. Das ist der Unterschied zwischen dem realen Leben und dem technischen Leben. Wir leben heute viel stärker, wie man das so schön sagt, aus der Retorte. Noch etwas anders. Ich habe heute in den 3 Stunden zwischen Gießen und Stuttgart mehr Landschaft gesehen, als meine Urgroßmutter in ihrem ganzen Leben. Ich weiß nämlich von dieser Frau, dass sie aus ihrem Dorf nie rausgekommen ist. Die Sinneseindrücke dieser Frau, die optischen Sinneseindrücke, waren total beschränkt auf die Umgebung ihres Dorfes. Und ich armer Mensch habe in 3 Stunden heute mehr Bilder gesehen von Landschaften als diese Frau in ihrem 80-jährigen Leben. Wir sind technische Menschen geworden. Wir haben viel mehr zu verarbeiten. Aber wissen Sie, ich habe überhaupt keine Bilder heute gesehen. Ich könnte mich nicht an ein Bild erinnern zwischen Gießen und Stuttgart, außer dass ich da am Berg gehangen habe und kam nicht weiter. Das habe ich mir eingeprägt. Aber sonst weiß ich nichts mehr von dieser Fahrt. Die Technik verändert uns. Ich gebe Ihnen noch 2 Beispiele dazu. Das Zeitgefühl des modernen Menschen hat sich verändert. Wir erleben heute Zeit ganz anders als noch vor Jahrzehnten. Zeit ist heute ein seltenes Gut. Wir sind zwar nicht fleißiger als die Leute früher, aber anscheinend schaffen wir unser Leben nicht mehr zeitlich. Wir sind nämlich unter Stress. Wissen Sie, warum der moderne Mensch Stress hat? Es gibt hochinteressante Studien der Soziologen über Zeit. Der Stress ist nämlich ein total modernes Phänomen. Und er kam erst in der Gesellschaft, als die Menschen angefangen haben, etwas abzuschaffen, nämlich die Ewigkeit. Früher glaubten die Leute noch an den Himmel, sie glaubten noch an die Ewigkeit. Und wissen Sie, was das Schöne ist, wenn man an die Ewigkeit glaubt? Man sieht das Leben auf dieser Erde unter einer ganz anderen Perspektive. Man weiß nämlich, das Schönste kommt noch. Man weiß, ich muss mich hier nicht abstrampeln, weil im Himmel wird alles besser. Man weiß, dass in den paar Jahren, die Gott mir gegeben hat, ich zwar das Beste tun soll, was ich kann, aber Gott sitzt im Regiment und er wird alles wunderbar machen. Das heißt, die Ewigkeit war Jahrtausende in unserem Land eine Entlastungsmöglichkeit des Menschen. Er wusste, es gibt noch eine andere Dimension und deswegen war diese Welt nicht so entscheidend. Und jetzt kommt Folgendes. Stress gibt es seit den 60er Jahren. In den 60er Jahren haben wir eine unglaubliche Säkularisierung in unserem Lande erlebt. Die Ewigkeit wird durchgestrichen, den Himmel gibt es überhaupt nicht mehr. Und was passiert? Die Soziologen sagen, die Zeit kommt unter Druck. Denn ich habe ja keine Entlastungsmöglichkeiten mehr. Alle meine Ziele muss ich in den paar Jahren erreichen, die ich hier auf der Erde habe. Und deswegen suchen die Leute heute eigentlich 99 Leben, um alles das leben zu können, was sie sich vorgenommen haben. Es gibt keine Ewigkeit mehr. Alles muss sich in den paar jämmerlichen Jahren abspielen, die ich hier auf der Erde bin. Und deswegen haben wir Stress. Und deswegen haben wir ein anderes Zeitempfinden heute. Wir haben den Himmel verloren. Wir haben die Ewigkeit verloren. Noch ein anderes Beispiel, wie Technik uns verändert. Wissen Sie, was ein Zapper ist? Ein Zapper ist ein moderner Mensch, der in seinem Fernsehsessel liegt mit einer Fernbedienung und innerhalb von 3 Sekunden immer den nächsten Kanal ansteuert. Ich bin auch ein Zapper. Ich bekenne es. Zum Leidwesen meiner Frau, die das hasst. Warum zappen wir von einem Programm zum anderen? Das ist ganz einfach. Wir wollen nichts verpassen. Der moderne Mensch will nichts verpassen. Denn es könnte ja sein, dass auf dem anderen Kanal eine interessantere Sendung läuft, als die ich gerade sehe. Und so ziehen wir alle 30 Programme durch, um nichts zu verpassen. Und am besten, wir hätten einen so großen Fernseher, wo 30 Bilder gleichzeitig laufen, dann könnten wir nämlich alle Kanäle gleichzeitig sehen. Das wäre eigentlich das Optimale. Wir zappen. Die Soziologen sagen, wir sind ein Volk voller Zapper, auch in anderen Bereichen des Lebens. Wir zappen. Die Kehrseite der Zapperei ist folgende. Wir sind total ungeduldig geworden. Auch die Zeitsoziologen sagen, wir sind ein Volk voller Ungeduld. Und das stimmt. Auch das merke ich an mir selbst. An den Computern kann man das merken. Als so die ersten Computer auf den Markt kamen, so P64, kann man sich noch daran erinnern, Commodore oder sowas, ja. Das waren ja noch Zeiten. So ein Computer, das dauerte ja Stunden, wenn man ihn angeschaltet hatte, bis der so in die Tour, auf Touren kam. Man konnte sich ja dann Kaffee kochen in der Zwischenzeit. Damals. Ist doch gar nicht so lange her, nicht? Heute sind die Computer viel schneller, aber beachten Sie mal Folgendes bei sich selbst. Sie sind immer noch ungeduldig und es dauert Ihnen noch viel zu lang. Obwohl die Dinge 100-mal schneller sind als noch vor 10 Jahren, es dauert uns immer noch zu lang. Wir sind total ungeduldig geworden. Wir sind zapper geworden. Wissen Sie warum? Ich sage Ihnen jetzt die Auflösung. Die moderne Technik spiegelt uns Folgendes vor. Wenn Sie auf einen Knopf drücken, funktioniert etwas. Das ist Technik. Sie gehen zum Lichtschalter und Sie drücken und das Licht springt an. Neuerdings, jetzt sind wir umgezogen, habe ich etwas ganz Tolles. Ich habe nämlich eine Garage, die kann man so automatisch aufmachen. Das ist wunderbar. Man sitzt im Auto und drückt einen Knopf und zack, springt das Tor auf, hoffentlich. Hoffentlich geht es nicht zu schnell wieder runter, bevor man da drin ist. Der moderne Mensch ist ein Mensch, sagen die Soziologen, der Powerknöpfe. Das ist nämlich Macht, die ich dadurch ausüben kann. Und das prägt unser Verhalten. Wir denken nämlich plötzlich, alle Probleme unseres Lebens ließen sich auf Knopfdruck lösen. Es gibt viele Dinge im Leben, muss ich Ihnen leider sagen, die lösen sich nicht so schnell. Und deswegen sind wir so ungeduldig geworden. Wir brauchen mehr Geduld. Ein letztes Beispiel. Ich sprach neulich mit einer ehemaligen Bibelschülerin von mir, die sagte mir Folgendes. Sie arbeitet seit einem Jahr bei Karstadt. Und ich fragte sie, wie geht's? Und sie sagte, ja, ganz gut, aber weißt du, ich habe ein Problem. Ich sage, welches? Ich sehe den ganzen Tag die Sonne nicht. Dieses Kaufhaus hat keine Fenster. Und genau sagen die Soziologen, ist das unsere Welt. Wir leben in einer Neonlichtgesellschaft statt in einer Sonnenlichtgesellschaft. Uns fehlt die Ganzheitlichkeit, die Natürlichkeit. Und fragen Sie doch bitte schon Ihre Kinder mal, ob die noch Roggen von Weizen unterscheiden können. Und die kleinen Kinderladen, die malen doch längst die Kühe lila, weil sie nie eine Originalkuh gesehen haben. Uns fehlt die Ganzheitlichkeit in unserer Welt. Wir sind eine Spezialistengesellschaft geworden. Wir trinken in einem Flut von Informationen. Sehen Sie, Information liegt heute auf der Straße. Sie können heute über Internet alles abrufen, was Sie wollen. Wir sind heute bestens informiert. Aber sind wir auch weiser geworden? Das ist wie mit einem Puzzlespiel. Ich merke das übrigens auch bei meinen Studenten. Es ist wie ein Puzzle, kennen Sie so ein 2000-Teile-Puzzle? Wir haben die Einzelsteine, aber uns fehlt die Vorlage. Das Schlimmste, was Ihnen passieren kann, ist, wenn Sie keine Vorlage haben vom Puzzle. Und so ist es mit der Information. Die Information liegt heute auf der Straße, aber wir haben die Zusammenhänge nicht mehr. Wir kriegen die Informationen nicht mehr zusammen, wir kriegen das Puzzle unseres Lebens nicht mehr zusammen. Zwei Sätze zur Gemeinde. Auch in der Gemeinde gibt es Techniken. Viele. Denn wir sind auch ungeduldig. Unser geistliches Leben soll ziemlich schnell in die Gänge kommen. Und deswegen machen wir so ein paar schnelle Jüngerschaftsschulungen und meinen, das reicht dann schon. Wir haben neue Gemeindewachstumstechniken, Technik, von denen wir meinen, wenn das funktioniert, dann wird die Gemeinde groß. Und dann funktioniert alles bestens. Der Pastor wird heute zum Manager. Er ist nicht mehr der Priester, sondern er ist Leiter des Marketings in der Gemeinde. Wir sind technisch in der Gemeinde. Die Kehrseite, das höre ich häufig, auch bei Christen ist der Stress angekommen. Haben wir auch die Ewigkeit verloren? Wir sind aktionistische Gemeinden. Wir machen unglaublich viel. Action ist angesagt, heißt es immer wieder. Wir müssen den Leuten etwas bieten. Und das ist anstrengend. Das ist wirklich anstrengend. Und viele Mitarbeiter in unseren Gemeinden kommen gar nicht mehr zur Ruhe. Und wir haben plötzlich bei Christen das Burnout-Syndrom. Wie kommt denn das? Stimmt da etwas nicht bei uns? Auch wir meinen, alles müsste mit Knopfdruck passieren. Auch wir sind ungeduldig geworden. Matthias Hawkes sagte über die Christen Folgendes. Christen sind Menschen, die Geduld haben, weil sie ihren Jesus haben. Und dieser Jesus befreit sie vom Stress des Lebens, weil Christen Glauben an Gott haben. Ich frage mich allerdings, hat Hawkes wirklich recht? Schön wäre es. Lassen Sie mich abschließend dazu sagen, Technik an sich ist nicht antigöttlich, dass Sie das bitte nicht falsch verstehen. Und dass Sie bitte nicht jetzt anfangen, Ihre technischen Geräte alle aus dem Haus zu werfen nach diesem Vortrag. Es geht ja gar nicht die Technik an sich, sondern die Frage ist, ob wir uns von der Technik unseren Lebensstil bestimmen lassen. Die Frage ist, ob wir nicht dem Technikwahn längst verfallen sind. Wissen Sie, was diese Welt heute braucht? Da sagen Ihnen alle Trendforscher, sie braucht wieder Stille. Wir kommen nicht mehr zur Ruhe. Und daran ist auch die Technik schuld. Und deswegen haben wir schon langsam Techniken, um zur Ruhe zu kommen. Wir brauchen wieder Stille, auch in der Gemeinde. Wir haben in meiner Gemeinde im letzten Dezember, wie ich meine, eine revolutionäre Entscheidung getroffen. 1999 haben wir in unserer Gemeinde ausgerufen als das Jahr der Stille. Wir waren wahnsinnig aktiv. Bei uns war jeden Abend etwas los in der Gemeinde. Wir wollten für Gott da sein. Und hinterher wussten wir gar nicht mehr, was Gott eigentlich von uns will als Gemeinde. Und wir haben abgespeckt. Wir haben unseren Mitarbeiter mal freigegeben. Wir lassen in 2 Wochen in diesem Jahr einmal alle Gruppenstunden ausfallen. Stille heißt nicht Passivität. Wir haben unsere Gemeinde aufgefordert, neu nach Gottes Willen zu fragen. Man kann so aktiv sein für Gott, dass man ihn gar nicht mehr hört. Und dann sind die Termine für Gott wichtiger als die Termine mit Gott. Trend 4. Und damit schon der letzte. Aber wie gesagt, es gibt noch viel mehr, die man nachlesen kann. Das ist ein Trend, den Sie alle kennen. Das ist der Trend zu Verlust von Moral in unserem Land. Das ist das große Thema der Talkshows in Deutschland. Wenn Sie so mal sich, es gibt ja Unmengen von Talkshows. Das ist übrigens auch ein Trend, diese Talkshows. Und die großen Themen in den Talkshows sind immer die ethischen Themen. Homosexualität, übrigens da müssen wir uns natürlich warm anziehen, denn da wird dieses Jahr einiges kommen. Die Bundesregierung hat ja das gerade vorbereitet, auch eine neue Gesetzesnovelle zur Gleichstellung homosexueller Paare, inklusive Adoption dann auch. Homosexualität, Gentechnik, Euthanasie sind die Stichworte. Abtreibung, Abtreibungspille, die Kriminalitätsstatistik, Gewaltbereitschaft, Lüge, Diebstahl, Betrug, Kindesmissbrauch. Und so weiter und so weiter. Diese ganzen moralischen Themen sind ja in. Ulrich Wickert schreibt das Buch Der Ehrliche ist der Dumme. Und er hat recht. Ein Buch, was ich Ihnen sehr empfehlen möchte, weil ein unverfänglicher Zeuge es geschrieben hat, ist das neue Buch von Helmut Schmidt. Unserem ehemaligen Bundeskanzler, nicht unser neuer, keine Angst. Also den Trend habe ich schon mitgekriegt. Ja. Verzeihung. Also unser ehemaliger Bundeskanzler hat ein interessantes Buch geschrieben, auf der Suche nach einer öffentlichen Moral. Ich möchte Ihnen das sehr empfehlen. Das ist wirklich ein gutes Buch. Und er schreibt in diesem Buch sehr deutlich, wenn unser Volk nicht lernt, gemeinsame moralische Maßstäbe zu akzeptieren, werden wir keinen Bestand haben. Uns ist die Moral abhanden gekommen. Helmut Schmidt sagt auch richtig, das Problem ist nicht, dass es in unserem Land überhaupt keine Moral gibt. Das Problem ist, jeder hat seine eigene Moral. Jeder weiß ja selbst, was gut und böse ist, für sich selbst, persönlich. Wir brauchen wieder gemeinsame moralische Maßstäbe, sonst werden wir keinen Bestand haben. Peter Scholl-Latour, den Namen werden Sie vielleicht auch kennen, berühmter Journalist und Weltreisender, hat ein interessantes Buch über den Islam geschrieben. Und er sagt, die Stärke des Islam ist die Schwäche des Christentums. Wir sind als christliche Religion so schwach, weil wir keine ethischen, moralischen Maßstäbe mehr haben, dass deshalb der Islam so stark ist. Und ich könnte Ihnen viele Beispiele jetzt noch nennen, Zitate von Leuten, die überhaupt nicht pietistisch sind oder sowas, aber die doch deutlich erkannt haben, dass hier in unserer Gesellschaft durch die Individualisierung wir einen Abschied haben von der gemeinsamen Moral. Übrigens, vielleicht darf ich das jetzt schon sagen, das gilt auch für Christen. Wie viele Raubkopien gibt es auf unseren Computern? Sie wissen, jedes zweite Computerprogramm ist eine Raubkopie. 70% aller Deutschen bezeichnen die Hintergehung des Finanzamtes als Notwehr. Dieses Argument fand ich immer toll. Ist Notwehr. Die Fälschung der Steuererklärung. Der Wert der Schwarzarbeit 1997 lag in Deutschland bei 547 Milliarden D-Mark. Ja, sind wir denn ein Volk von Betrügern geworden? Wir brauchen eine öffentliche Moral. Die Soziologen beklagen einen Zerfall der Autorität, einen Zerfall der Familie, einen Zerfall des Rollenverständnisses. Ist sehr interessant, der Feminismus, der übrigens mittlerweile wieder out ist, das muss man immer mal so in Kirchenkreisen betonen, damit die Leute, die gerade so Feminismus pushen, auch mal wissen, ist eigentlich schon längst vorbei. Aber die Kirche ist manchmal immer ein paar Jahre hinterher. Das ärgert mich dann auch wieder. Der Feminismus hat ja komischerweise für die Frauen fast nichts gebracht. Ich meine jetzt den modernen Feminismus, meine jetzt nicht die Arbeiterbewegung der letzten Jahrzehnte. Der moderne Feminismus hat fast nichts für die Frau gebracht, aber er hat eine sehr negative Sache für den Mann gebracht. Die Männer wissen nicht mehr, was ein Mann ist. Wann ist ein Mann? Das ist wirklich eine gute Frage. Da wir heute in einer Gesellschaft eine Auflösung der Rollen haben, gibt es heute keine Väter mehr und keine Mütter, keine Mammis und keine Papis, sondern nur noch Mappis, wie man jemals sagte. Kein Rollenverständnis mehr. Was macht ein Mann aus? Das ist mir eine ganz ernste Frage. Totale Verunsicherung hier bei den Rollen, bei den Rollenfragen. Und man könnte schon lakonisch sagen, mit Georg Huntemann, neue Männer braucht das Land wahrlich. Auch Familie. Familie ist interessant. Familie war in den 60er und 70er Jahren ja mega out. Für die 68er war die Familie nur wirklich das Schlimmste, was es gab. Heute ist Familie wieder in. Ist sehr interessant. Man hat zwar kaum noch welche und die, die wir haben, sind oft zerbrochen. Aber Familie wieder als heile Welt, als moralische Institution wird heute gefordert. Und nicht nur von Soziologen, sondern auch von Politikern. Familie ist die Kernzelle einer gesunden Gesellschaft. Das könnte ich Ihnen historisch beweisen. Ist immer so gewesen. Die Nationen, die stark waren, waren immer stark, weil sie gesunde Familien hatten. Warum sind wir heute so schwach in ethisch-moralischen Fragen? Es gibt keine Familien mehr. Und das sage ich nicht als Christ, das sagen viele Soziologen und Trendforscher. Wo sind stabile Familien? Wo sind Familien, wo Kinder noch heranreifen können? Wo sind Familien, wo noch ethisch-moralische Normen überhaupt den Kindern vermittelt werden? Die Trendforscher sagen, in unserer Gesellschaft gibt es viele Meinungen, aber wenig Überzeugungen. Auch da, meine ich, haben sie recht. Wir haben einen Meinungspluralismus. Aber was uns fehlt, sind Überzeugungen und Werte. Moralische Kategorien. Und ich meine, hier müssen wir ansetzen als Nation und dann eben auch als Christen. Und lassen Sie mich dazu noch einige Sätze sagen. Die größte Katastrophe der 80er und 90er Jahre in unseren Gemeinden ist die ethische Katastrophe. Denn auch bei Christen ist es längst so, dass wir auf die ethischen Herausforderungen keine einheitliche Meinung mehr haben. Auch Christen wissen häufig nicht, was sie sagen sollen zum Thema Homosexualität, Gentechnik, Abtreibung, vorehelicher Geschlechtsverkehr, Scheidung und Wiederheirat. Das war in den 60er und 70er Jahren kaum ein Problem. Es war klar, die Bibel ist gegen Scheidung und Wiederheirat. Und plötzlich in den 90er Jahren unter diesem Druck der Gesellschaft und der Kraft des Faktischen weichen Christen auch zurück und sagen, ja, das kann man natürlich heute alles nicht mehr so sehen. Verstehen Sie mich nicht falsch. Das ist auch ein Riesenproblem. Diese ethisch-moralischen Dinge haben wir ja längst in der Gemeinde. Vor 30 Jahren hatten wir die ja noch gar nicht, aber heute sind sie ja da und wir müssen damit auch umgehen und müssen mit diesen Fragen ringen. Und einfache Antworten gibt es sowieso nicht in diesen Fragestellungen. Aber was mir so weh tut und so leid tut, ist, dass wir wieder unsere moralischen Kategorien anpassen an den augenblicklichen Modetrend. Und das ist eine Profillosigkeit der Kirchen, die nur mehr dazu führt, dass immer mehr Leute aus der Kirche austreten, weil sie mit dieser Kirche nichts mehr anfangen wollen. Ich sage damit nicht, dass es nun wieder darum geht, das Schwert rauszuholen und alles kaputt zu schlagen. Es geht einfach darum, den Menschen wieder zu sagen, wie Gott über Dinge denkt. Auch bei Christen sehe ich, sie wissen gar nicht, dass die Bibel über diese Sachen ja sehr viel sagt. Und dann kommt man mit 5. Mose 22 und die Leute fangen an zu blättern und finden es kaum in der Bibel und wussten gar nicht, dass darüber was gesagt wird in der Bibel. Und dann sagt mal 5. Mose 24, die Ehescheidungsgesetze des Alten Testamentes. Und die Leute blättern in der Bibel und finden es kaum und fallen aus allen Wolken, dass schon im Alten Testament da sehr viel zu gesagt wird. Das heißt, wir müssen als Christen den Leuten wieder sagen, was Gott über Dinge denkt. Ein Missverständnis ist übrigens bei uns, dass wir meinen, die Gebote der Bibel, die wären nur für Christen da. Das ist ja so eine schöne Ausrede, dass man sagt, nee, der kann das ja gar nicht halten, weil er ist ja gar kein Christ, mein Nachbar. Dabei sind die Gebote Gottes, im Alten wie im Neuen Testament, Gebote für alle Menschen. Schon das alttestamentliche Gesetz ist nicht nur Israel gegeben, es ist allen Menschen gegeben. Und da steht explizit im Alten Testament, dass wenn die Menschen diese Gebote sehen werden, werden sie sagen, welch ein weiser und welch ein gütiger Gott. Unser Auftrag ist heute, dem Volk wieder zu sagen, wie Gott über Moral denkt und über Gebote. Deswegen brauchen wir auch in unseren Kreisen wieder ein Zurück zu den Geboten Gottes. Auch in unseren Gemeinden. Gebote Gottes sind Hilfen zum Leben. Gott will uns nicht knechten damit. Gott will uns nichts wegnehmen, was schön ist, sondern Gott will uns Richtung geben, Hinweise auf ein Leben mit ihm. Und deswegen brauchen wir eine ethisch-moralische Wende, nicht nur in unserem Volk, sondern auch in unseren Kirchen und in unserem persönlichen Leben. Das waren 4 Trends in unserer Gesellschaft. Lassen Sie mich das in einigen Sätzen mal ein wenig zusammenfassen. Die Frage ist ja jetzt, wie leben wir denn überhaupt in dieser Gesellschaft? Was sollen wir denn tun? Sehen Sie, seitdem ich dieses Buch geschrieben habe, das ist noch kein Jahr her, haben mir viele Menschen diese Frage gestellt. Es ist erstaunlich, dass dieses Thema viele Christen im Augenblick sehr bewegt. Und das ist gut so. Trends. Wie sieht lebendiges Christsein am Ende des Jahrtausends aus? Und wie sieht es aus im neuen Jahrtausend? Heißt das jetzt, dass wir uns zurückziehen sollen aus dieser Welt? Ich könnte Sie ja auffordern auf die Schwäbische Alb oder was weiß ich. Wir bauen da eine Kommune und wir ziehen uns zurück und wir warten auf den Weltuntergang. Das haben viele Christen gemacht in der Kirchengeschichte. Ich glaube nicht, dass die totale Absonderung von der Welt die Antwort ist der Christen in dieser Zeit. Sehen Sie, wir haben als Christen in dieser Zeit ja noch etwas zu tun. Wenn Gott gewollt hätte, dass wir unser Christenleben damit zubringen, nur auf seine Wiederkunft zu warten, dann hätte er uns doch am besten nach der Bekehrung gleich entrückt. Das wäre doch am besten gewesen. Aber wir sind noch da. Und ich glaube, dass wir deshalb noch da sind, weil wir noch etwas zu tun haben. Mir gefällt da ein Werbeslogan sehr und der ist wirklich hoffentlich im Trend. Das ist der Werbeslogan, es gibt viel zu tun, packen wir es an. Das möchte ich Ihnen auch sagen als Christen. Sehen Sie die Welt einmal mit den Augen Gottes. Das haben wir verlernt. Von Jesus heißt es häufiger im Neuen Testament, dass er die Volksmengen sah, die verschmachtet waren, und er war innerlich bewegt. Und dieses griechische Wort, was da steht, heißt eigentlich, die Eingeweihte drehten sich in ihm rum, weil er solch eine Trauer hatte über die Menschen, die verloren gehen. Wir müssen diese Welt, auch diese Stadt, auch unser Land mal wieder sehen mit den Augen Gottes. Dazu müssen wir aber unsere Augen nach außen drehen, nicht nach innen. Und wir müssen wieder anfangen, auch über diese Welt mal zu weinen. Wir sind nämlich auch so gleichgültig geworden, dass uns die Welt überhaupt nicht mehr interessiert. Und dass das an uns abperlt. Und wenn wir die Tagesschau sehen, dann müsste man ja jedes Mal um 7:45 in Tränen ausbrechen. Aber wir tun es nicht. Wir können es auch gar nicht mehr, weil wir gleichgültig geworden sind. Ich wünsche mir für mich selbst, dass ich diese verlorene Welt, die ohne Orientierung ist, wie uns alle Trendforscher sagen, mal wieder mit den Augen Gottes sehe. Aber dann nicht dabei stehen bleiben beim Weinen, denn dann wären wir schön im Trend. Sondern dann aufstehen aus dem Fernsehsessel und was tun. Wir haben noch etwas zu tun in dieser Welt. Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt und ihr seid das Salz der Welt. Und Licht leuchtet in der Finsternis und das ist unser Auftrag. Die Menschen suchen heute nach Orientierung und nach Sinn. Wissen Sie, welches in Deutschland das Buch war, was sich in den 90er Jahren am meisten verkauft hat? Nach der Bibel. Haben Sie das gelesen? Ich hoffe das sehr. Als Christen sollten auch mal nicht christliche Bücher lesen. Das ist das Buch Sophies Welt von Jostein Gartner. Das Buch ist mindestens 2 Millionen Mal in Deutschland verkauft worden. Kennen Sie das? Das ist ein Buch, was sich mit 2 Fragen beschäftigt. Erstens, woher komme ich? Und zweitens, wer bin ich? Die Trendforscher fanden das sehr interessant. Warum kaufen sich 2 Millionen Deutsche ein Buch mit diesen 2 Kardinalfragen des Lebens? Der Grund ist ganz einfach. Der Mensch sucht wieder nach Sinn. Die Soziologen sagen, in einer Gesellschaft, die materiell alles hat, wofür ihre Eltern ein Leben lang schuften mussten, in einer solchen Generation bricht wieder die Sinnfrage auf. Warum lebe ich überhaupt? Diese Fragen hatten die Leute in den 60er Jahren nicht und in den 50er erst recht nicht. Die mussten einfach überleben. Heute fragen wir wieder nach Sinn. Das Schwierige an diesem Buch Sophies Welt ist nun folgendes. In diesem wunderschönen Roman, der literarisch hervorragend gelungen ist, wie ich meine, werden auf diese beiden Fragen eine davon Lösung nur. Überzeugten Christen. Der hätte vielleicht auch die 24 Antworten der Weltgeschichte dargestellt auf die Frage, woher komme ich und wer bin ich. Aber er hätte am Ende den Leuten gesagt, es gibt viele Antworten, aber eigentlich gibt es nur eine. Das ist die Antwort des christlichen Glaubens, die Antwort in Jesus Christus. Aber dieses Buch erinnert mich daran, der moderne Mensch sucht nach Sinn, nach Orientierung. Wo sind wir Christen? Wo sind unsere Gottesdienste über Sophies Welt gewesen? Ich habe keine gesehen und keine gehört von der Kirche. Wo sind unsere Gottesdienste über die Titanic gewesen? Dieser Film ist ja der Trendfilm gewesen im letzten Jahr. Und man hätte so gut da ansetzen können, denn dieses Schiff spiegelt nach James Cameron unsere gesamte moderne Gesellschaft wider. Zersplittert in unterschiedliche Grüppchen. Und die Erlösungssehnsucht war am Ende bei allen gleich, ob in der 3. Klasse oder ob in der 1. Klasse. Wo sind unsere Antworten auf die tiefen Nöte der Menschen in den 90ern? Wir Christen, ich sage es provokativ, haben uns zurückgezogen in unsere pietistischen evangelikalen Kuschelgemeinden und genügen uns häufig an uns selbst. Und diese Welt geht unter, ist eine Titanic, die gerade am Sinken ist, und wir sitzen irgendwo in unserer Bar und streiten uns über Kopftuch und Rocklänge und Gardinen in der Gemeinde und Klingelbeutel, und wir haben die wahren Probleme der Welt einfach nicht begriffen. Ich möchte Sie auffordern, und mich auch, durch diesen Abend, dass wir mit offenen Augen durch diese Welt gehen, dass wir sehen, was die Menschen bewegt, und dass wir Mut haben, ihnen Antworten zu geben vom christlichen Glauben her. Der Herr segne Sie. Wollen wir zusammen beten? Herr, wir kommen zu dir, auch am Ende dieses Abends.
Wir haben viel nachgedacht über diese Welt, in der wir leben und in die du uns hineingestellt hast. Und Herr, du forderst von uns eine Entscheidung. Die Entscheidung nämlich, ob wir bereit sind, Licht zu sein in dieser Welt. Die Entscheidung, ob wir bereit sind, gegen den Strom zu schwimmen. Die Entscheidung, ob wir kämpfen wollen. Und vielleicht auch die Entscheidung, ob wir leiden wollen für dich. Gib uns Mut in einer Welt der Mutlosigkeit. Gib uns Überzeugungen in einer Welt der Meinungen. Schenke uns Courage in einer Welt der Anpassung. Hilf, dass wir geistliche Persönlichkeiten sind in einer Welt, die keine Persönlichkeiten mehr hat. Schenke das dieser Gemeinde hier, jedem Einzelnen, damit unsere Gemeinden erneuert werden und damit du wieder Herr wirst in unseren Gemeinden und auch in unserem Land. Amen.
Soll ich gleich hier stehen bleiben? Oder?
Ja. Ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Holthaus, für klare Gedanken und wichtige Denkanstöße. Wir haben jetzt noch ganz kurz Zeit, Fragen an Dr. Holthaus zu stellen. Aus dem Publikum sind im Moment Fragen da, die, wo er vielleicht noch auf bestimmte Punkte eingehen sollte. Bitte. Ich wiederhole kurz die Frage. Die 90er Jahre sind ja schon fast out. Was macht das nächste Jahrtausend? Gibt es dort schon Trendanzeigen?
Also ich möchte kein Prophet sein, deswegen halte ich mich da immer sehr zurück. Es gibt fast keine Trends, die vorausschaubar sind. Das ist hochinteressant. Die Leute, die das tun, es gibt ja Trendbücher, die heißen Trends 2015 oder 2020 oder sowas. Die möchte ich alle mal überprüfen in dem Jahr, über das sie sprechen. Trends kommen und gehen und Trends sind fast nicht voraussehbar, weil die Gesellschaft so bunt ist. Prinzipiell kann man aber sagen, es gibt einen unglaublich starken Trend wieder hin zur Sehnsucht nach Geborgenheit, wie ich das sagte, dieser zweite Trend, das ist im Augenblick sehr stark und er wird sich sicherlich auch verstärken. Es gibt auch einen Trend zur Familie, hatte ich schon gesagt, also Trend auch wieder zu klassischen Werten, weil die Menschen nach Orientierung suchen.
Weitere Fragen? Bitte schön.
Wer macht die Trends oder wie entstehen die Trends?
Wer macht die Trends oder wie entstehen die Trends?
Ja. Manche Trends werden gemacht, das ist hochinteressant. Es gibt natürlich Interessensgruppen, die Trends bewusst als Trends in die Welt setzen. Auch die Trendforschung an sich kann ein Trend sein. Und wenn bestimmte Trendforscher sagen, das ist im Trend und es ist gar nicht im Trend, dann ist es plötzlich im Trend. Das gibt's. Die Medien machen Trends. Die Medien sind eine unglaubliche Macht an diesem Punkt. Aber es gibt eine ganze Menge Trends, die sind nicht vorhersehbar gewesen und die sind einfach aus der Gesellschaft heraus von heute auf morgen entstanden und keiner weiß, wo sie herkommen.
Weitere Fragen? Bitte da hinten. Thema Gentechnik und Antworten der Bibel auf dieses Thema. Wo gibt es diese Antworten?
Ja, typisch modern wäre übrigens, Ihnen jetzt in einem Satz die Antwort zu geben, aber die gibt's nicht. Das Thema Gentechnik ist sehr schwierig und sehr kompliziert und ich würde auch sehr differenzieren bei diesem Thema, ohne Experte zu sein. Hier darf man auf keinen Fall schwarz-weiß malen. Aber die Bibel sagt da so sehr viel drüber. Denn die Gentechnik hat natürlich etwas zu tun auch mit der Frage der Schöpfung. Wie verstehe ich Schöpfung an sich, auch mit der Anthropologie, wenn ich an gentechnische Experimente an Menschen denke? Das heißt, also natürlich gibt es auf viele moderne Fragen keine direkte biblische Antwort, aber indirekt sind ja die großen biblischen Themen fast alle angeschnitten. Aber beim Thema Gentechnik, im Gegensatz zu anderen, die ich genannt habe, sollten sich Christen hüten vor pauschalen Antworten, die schwarz-weiß malen.
Haben wir noch Fragen? Bitte? Wie können wir beim ganz modernen Menschen anknüpfen, dass er dann schließlich sagt, gut, dann lesen wir zusammen die Bibel?
Die Trendforscher geben uns hier auch eine Antwort. Sehr interessant. Und zwar sagen sie, um den modernen Menschen zu erreichen, muss man sein Vertrauen gewinnen. Und das ist relativ neu. Ich glaube, das haben wir als Christen noch nicht genau begriffen. Es geht nicht darum, durch große Plakatwände die Leute aufmerksam zu machen auf Evangelisation. Wir müssen ihr Vertrauen gewinnen. Und das geht natürlich nur, sagen die Soziologen, über Beziehungen. Wir müssen wieder Zeit nehmen für die Zeitgenossen. Wir müssen wieder Beziehungen eingehen, um Vertrauen zu schaffen. Das kostet Zeit übrigens. Das geht nicht auf Knopfdruck. Aber es lohnt sich, in Menschen Zeit zu investieren, ihre Fragen ernst zu nehmen, den Einzelnen persönlich zu nehmen. Das müssen wir heute kapieren, um effektiv zu evangelisieren.
Da hinten bitte. Ich versuche zu wiederholen, Thema Moral und Verkündigung des Evangeliums in unserer Zeit, ist es nicht an der Zeit, an die sich selber am eigenen Kragen zu packen?
Sehr gut. Ist nicht leicht. Also Sie sprechen mir da aus der Seele. Was ich zum Beispiel nicht ertragen kann, ist dieses dauernde Geschwätz, wie man hier so schön sagt, über Erweckung in unserem Land. Viele Christen reden über Erweckung und Erweckung und haben sie schon vor 10 Jahren erwartet und sie ist nicht gekommen. Ich kann Ihnen auch sagen, warum sie nicht gekommen ist. Denn kirchengeschichtlich kann ich Ihnen nachweisen, dass jede Erweckung in unserem Land erst kam nach der Reformation. Wir brauchen in unserem Lande erst eine Reformation des Christentums, bevor Erweckung überhaupt kommen kann. Wir müssen Buße tun, wir müssen umkehren. Und das war immer bei Erweckungen so, dass Christen auf die Knie gegangen sind und haben Gott angefleht und gebeten um Vergebung. Und dann kam die Erweckung. Es ist so wie im Alten Testament, wenn Gott sagt in 2. Chronik 7, wenn mein Volk umkehrt vom bösen Wegen, dann will ich hören vom Himmel und ihr Land heilen. Erst die Reformation und dann die Erweckung. Und wir wollen heute Erweckung, ohne uns zu verändern. Das ist natürlich wunderbar. Aber wir müssen bei uns anfangen.
Es sind noch weitere Fragen. Bitte hier vorne. Beim Ringen um Vertrauen haben wir oft Vorstellungen, müssen wir nicht unsere Erwartungen total herunterschrauben?
Nein, Erwartungen darf man nie runterschrauben. Wir müssen einen großen Glauben an einen großen Gott haben. Diese pessimistische Stimmung, verzeihen Sie, das ist jetzt nicht persönlich gemeint, die ist nicht biblisch. Ich will es mal anders ausdrücken. Neulich sagte mir ein Student mal bei uns an der FDA Folgendes. Er sagte, wissen Sie, Herr Holthaus, bei meinem Pastor vermisse ich das Glänzen in den Augen, wenn er über Jesus spricht. Nur ist es natürlich wieder typisch modern, dass man immer glänzen muss in den Augen, wenn man über Jesus spricht. Aber ich habe verstanden, was dieser junge Mann meinte. Wir brauchen einen Glauben, wir brauchen eine Begeisterung im richtigen Sinne für die Sache Jesu. Und ich will auch selbstkritisch sagen, vielleicht werden wir deshalb in unserer Gesellschaft nicht mehr ernst genommen, weil wir keine Begeisterung mehr haben für Jesus Christus. Das würde man uns nämlich abspüren. Das würde man uns abspüren. Und ich hoffe, dass wir wieder, wenn wir über Jesus reden, auch Glänzen in den Augen haben, weil das derjenige ist, der uns bestimmt und uns erfüllt und uns glücklich macht.
Hinten bitte. Stichwort Abtreibung, wie können Christen bei weltlich geprägten Menschen neue Maßstäbe setzen, auch hinsichtlich Ehrfurcht vor dem Leben?
Das sind natürlich alles diese 120%-Fragen, die immer kommen.
jetzt lädt man hier einen ein und der weiß dann alle Antworten. Sie haben eigentlich die Antwort schon selbst gegeben, das gelebte Zeugnis. Ich glaube, dass es heute viel wichtiger ist, dass wir den Leuten etwas vorleben, nicht vormachen, sondern vorleben. Verstehen Sie, wenn Sie dauernd fordern und sagen, ja, aber du musst das und das tun und so, die Leute haben ja gar keine Kraft, sie müssen das sehen, bei Ihnen, in Ihrem Leben, wie das geht, Ehrfurcht vor dem Leben. Und dieses gelebte ethische Zeugnis ist durchschlagend heute. Und das gilt für die Abtreibung genauso wie für alle anderen Fragen, nicht? Ich meine, stellen Sie sich mal, die revolutionär wäre das doch, wenn wir Folgendes machen würden. Wir wären gegen Homosexualität als Kirche, aber wir hätten Begegnungsflächen in unseren Gemeinden für Homosexuelle, wo wir mit ihnen reden, wo wir sie auch therapieren, wo wir sie aufnehmen, wo wir ihnen einen Ort der Geborgenheit geben, wo sie mit ihren Problemen dann auch zu Gott kommen können und auch damit heil werden können. Verstehen Sie, das Problem ist ja bei uns, wir haben dann Positionen, aber wir erreichen die Leute ja gar nicht. Nicht? Und das muss zusammengehören. Und diese ganzheitlichen Konzepte sind Sachen, die heute schon aufmerksam beobachtet werden. Bei der Abtreibungsfrage, es gibt das Haus des Lebens, also ein Haus, was von Christen eingerichtet ist, wo Mütter ihre Kinder in einer super Umgebung zur Welt bringen können. Das sind Sachen, die heute zählen. Wo die Leute merken, das ist nicht nur Theorie und nicht nur frommes Gerede, sondern die Christen packen auch an.
Hinten an der Tür, bitte. Pluralistische Gesellschaft, die Leute sind nicht bereit, die Kosten für den Glauben zu bezahlen.
Sie haben völlig recht. Übrigens kann man das noch erweitern. Ich sehe das auch eben in christlichen Gemeinden. Wir wollen heute einen Glauben ohne Konsequenzen. Wir wollen einen Glauben ohne uns zu ändern. Und das gibt's nicht. Deswegen meine ich, müssen wir da auch wieder bei uns selbst anfangen. Natürlich ist das schwierig. Die Leute sagen, das ist für dich gut, aber für mich nicht. Das ist die Ausrede, heute nicht zum Glauben kommen zu wollen. Lassen Sie sich nicht so stark beeindrucken von dem, was die Leute sagen. Wir dürfen auch in der Frage klingt ja, verzeihen Sie, ein bisschen Resignation. Ich möchte Ihnen Mut machen, auch an dem Punkt mal die Welt mit den Augen Gottes zu sehen, um einfach zu sehen, was tut Gott in dieser ganzen Welt. Wir sind immer in der Gefahr, dass wir Deutschland zum Nabel der Welt machen. War immer ein Problem der Deutschen. Ich habe mir abgewöhnt, nur über Deutschland nachzudenken. Ich lese eben die Missionsberichte von Hilfe für Brüder oder sowas. Weil ich plötzlich sehe, Gott tut in anderen Ländern dieser Welt sehr viel mehr als hier. Natürlich müssen wir dann fragen, warum schweigt Gott in Deutschland? Was hat das für unser Volk zu sagen? Das hat ja Gründe. Aber ich meine schon, das Interessante ist eben bei diesen geistlichen Aufbrüchen, sie kommen meistens dann, wenn das Volk ganz unten ist. Damit will ich nicht Schwärmerei jetzt hier reden und Utopien, ich nenne auch keine Zahlen, wann die Erweckung ausbricht, das weiß ich nicht. Aber ich will unser Volk an dem Punkt nicht aufgeben. Unser Volk hat eine Segensgeschichte hinter sich über Jahrhunderte. Wir sind das Volk der Reformation gewesen. Und wir sollten Gott bitten, dass er in unserem Land wieder einen Aufbruch schenkt. Vielleicht müssen wir noch tiefer kommen. Vielleicht. Ich hoffe es nicht. Aber Gott kann etwas tun. Auch wenn wir ganz unten sind. Und dann müssen wir bereit sein. Und dann müssen wir Gewehr bei Fuß stehen als Christen. Nicht, dass wir das auch noch verschlafen und Gott die Erweckung schenkt ohne uns.
Gut, vielleicht noch eine letzte Frage ist noch. Ganz hinten bitte. Thema Tierschutz. Möchten Sie da noch was zu sagen?
Also ich will schon die Frage ernst nehmen, insofern, dass Sie anklagen, dass Sie Christen gleichgültig sind. Ich bin nicht mit Ihnen einverstanden, dass ich meine, dass die Frage nach dem Tierschutz eine primäre Aufgabe der Kirche ist. Sie ist auch vielleicht eine Aufgabe unter ferner Liefen, das glaube ich schon. Aber die Gleichgültigkeit ist das Hauptproblem. Und diese Gleichgültigkeit macht mir auch große Schwierigkeiten. Und wir können ja ruhig die Etage mal ein bisschen höher gehen, auch in wirklich wesentlicheren Fragen. Ist die Kirche heute sehr gleich? Sind wir? Ist ja sehr interessant. Sie reden ja auch von der Kirche, nicht? Mache ich auch gerne. Aber wir sind's ja. Wir sind's ja. Nicht? Nur, wie gesagt, ich habe da eine etwas andere Meinung zu dieser Tiergeschichte. Ich meine, es gibt zentralere Fragestellungen. Wir haben ein Problem. Und das ist ein gesellschaftliches Problem. Wir können nicht mehr Wichtiges vom Unwichtigen unterscheiden. Das hängt auch mit der Informationsflut zusammen. Die Banalitäten des Lebens werden heute zu den wichtigsten Fragestellungen. Das meine ich jetzt nicht zu Ihnen, ich meine das jetzt mal einfach mal prinzipiell. Und da müssen wir wieder lernen, die Hauptsache muss die Hauptsache bleiben. Übrigens, der Kirche geht's ja nicht gut, das wissen Sie ja. Ich habe heute noch auf der Hinfahrt einen sehr interessanten Vortrag gehört auf Kassette von einem Manager, der sagte, die Kirche muss eins lernen. Sie muss sich beschränken auf das, wofür sie wirklich da ist. Das sagt uns ein Wirtschaftsmanager. Die Kirche hat sich verzettelt in den letzten Jahrzehnten. Sie hat hunderte von Aufgaben übernommen, die andere viel besser machen können. Wir müssen wieder zurückkommen zu dem, wofür Kirche Jesu Christi in unserer Zeit eigentlich da ist. Und das ist, meine ich, verzeihen Sie mir, aber das ist nicht die Frage des Tierschutzes, sondern die Existenz der Kirche heißt priesterliche Funktion. Der Priester ist dafür da, Menschen zu Gott zu bringen. Also diese Verbindung herzustellen zwischen Mensch und Gott. Und das ist die eigentliche Auftrag der Kirche. Und auch angesichts der Finanznot der Kirche hoffe ich, dass es dazu kommt, dass man sich wieder besinnt auf diese Essentials des Christentums. Und vielleicht manchen Ballast über Bord werft, der nicht unwichtig war, aber der uns ein bisschen abgehalten hat von dem Eigentlichen.
Gut, ich denke, dann machen wir an der Stelle Schluss, auch angesichts der fortgeschrittenen Zeit nochmal. Ganz herzlichen Dank für wertvolle Gedanken. Ich erinnere nochmal an das Buch hier vorne, 2680, und die Informationen über die Freie Theologische Akademie in Gießen, vorne am Ausgang. Da steht auch ein Kästchen, wenn Sie da was reinlegen wollen, dann geben wir das dem Dr. Holthaus gleich mit heute Abend. Schönen Abend, guten Nachhauseweg.